So, fangen wir mal an. Guten Morgen, Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir heute predigen dürfen. Das ist für uns beide das erste Mal. Von daher bitte seid gnädig. Dankeschön. Wir dachten, es ist unser erstes Mal, wir machen das so ein bisschen interaktiv, von daher wollten wir uns erstmal so gegenseitig vorstellen, auch so ein paar Verwirrungen aufzuräumen. Das ist Jonathan Brandt. Jonathan Brandt ist 18 Jahre alt und hat letztes Jahr sein Abitur absolviert und studiert mittlerweile im zweiten Semester Informatik an der Technischen Universität Berlin. Let's go, TU! Mit anderen Worten, er ist in der Teengruppe als Leiter und nicht als Teen. Genau.
Das ist Sebastian Reinhold Buck. Er ist ebenfalls 18 Jahre alt, hat wie ich letztes Jahr seine Abiturprüfung abgelegt und ist ebenfalls im zweiten Semester, studiert aber Politikwissenschaften an der Freien Universität hier in Berlin. Sebastian ist ebenfalls noch Teil der Teengruppe, aber ebenfalls als Leiter, nicht als Teen.
So. Jetzt, wo wir dieses wichtige Thema besprochen haben, können wir weitermachen. Um ehrlich zu sein, wir hatten ein bisschen Probleme bei der Themenfindung, einfach weil wir 18 Jahre alt sind beide. Wir haben nicht so unbedingt die Lebenserfahrung des Jahrhunderts. Von daher waren wir so ein bisschen so, was sollen wir denn jetzt den älteren Geschwistern erzählen? So, was können wir denn wirklich sagen, was irgendeinen Mehrwert hat? Und es kamen also diese typischen Zweifel auf, von wegen so, ja, wir sind zu jung, wir haben eh keine Erfahrung und so weiter und so fort. Aber dann kam es uns eigentlich relativ schnell, weil wir haben uns überlegt, so was ist eine besondere Perspektive, die wir vielleicht auf die Gemeinschaft haben oder was vielleicht nicht jeder so mitteilen kann. Und das ist, dass wir beide in der Gemeinde aufgewachsen sind. Wir sind beide seit 18 Jahren mehr oder weniger Mitglieder der Gemeinde. Und das heißt, dass wir circa 900 Gottesdienste miterlebt haben. Dankeschön. Und da wir seit wir 13 sind, jetzt schon bei den Großen hier oben sind und nicht mehr unten in der Kinderklasse, heißt das, dass wir circa 250 Predigten gehört haben. Was im Umkehrschluss heißt, eigentlich wissen wir, wie so eine Predigt aufgebaut ist. Also so, es gibt so Punkte und das ist ganz toll und dann Beispiele und ne, so. Aber wenn man sich dann doch mal selber hinsetzt und probiert dann irgendwie so eine Predigt zu machen und dann kriegst du auch noch so Apostelgeschichte 3 und 4 als Themenbibelstelle, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer, weil man irgendwie so einen Punkt hat und dann liest man so diese Stelle durch und man ist so, ja, was erzähle ich denn da jetzt drüber? Dann haben wir halt immer weiter nachgedacht und wir waren so, okay, gut, Apostelgeschichte 3 und 4, Teen-Gottesdienst, was können wir damit machen? Und wir dachten einfach, gut, wir nehmen es halt vielleicht mal ein bisschen wörtlich. Das ist ein Teen-Gottesdienst, also predigen wir über die Gemeinde aus der Perspektive von einem Teen und auch über die Bedürfnisse der Teens. Deshalb wollen wir euch einleiten, erstmal ein bisschen so von unserer Zeit bei den Teens erzählen. Mit 13 bin ich nach Berlin gezogen, das war 2013. Und zu dem Zeitpunkt war die Teengruppe, es waren glaube ich so um die 12 Leute. Florian und Jimena Metz haben damals die Teens übernommen. Und ich und Joni sind dann auch direkt reingewechselt. Und ich weiß noch, das war so die coolste Erfahrung meines Lebens. Weil das Camp, was von dem Soraya und Karl am Anfang erzählt haben, da waren wir auch immer. Und wir waren aber bis dahin immer in der kleinen Gruppe. Wir waren immer so die süßen Babys. Und dann durften wir so endlich in so einer Gruppe sein mit so den coolen Großen. Es war schon so ein ziemliches Highlight. Ich weiß noch, wir sind immer 5 Minuten zu früh gekommen und waren so ein bisschen übermotiviert, das könnte man schon so sagen. Aber dann innerhalb, ich glaube von 1,5 Jahren ist die Teengruppe dann relativ geschrumpft, einfach weil viele Leute Abitur gemacht haben, Leute sind weggezogen und so weiter und so fort. Und irgendwann mal waren wir dann zu zweit.
Genau, und ich möchte ein bisschen von der Zeit erzählen, wie das für mich persönlich war. Aber bevor ich davon erzähle, möchte ich erstmal bitten, dass alle Leute, die irgendwie im Teamkreis irgendwie eine Leitungsposition haben, dass sie mal aufstehen und alle, die auch mal in dieser Position waren, einfach mal bitte alle jetzt aufstehen, die irgendwie bei der Teamgruppe mal was zu tun hatten, Leiter waren. Großer Applaus an euch alle. Okay. Danke, ich kann euch wieder sitzen. Sehr cool. Nee, ich finde es einfach mega ermutigend, euch zu sehen, dass ihr euch um die Jüngeren kümmert. Es ist nicht normal, irgendwelche Beziehungen zu haben mit so einem Altersunterschied von so alt wie ich bin. Und es ist einfach so besonders zu sehen und ich bin so ermutigt davon, euch zu sehen, dass ihr euch einfach wirklich um uns kümmert und auf uns zugeht. Aber genau, zurückzukommen zu der Zeit, ich war einfach, auch als wir zu zweit waren, ich war trotzdem mega ermutigt von den ganzen Leitern, was sie gegeben haben für uns, dass sie sich um uns gekümmert haben. Aber was ich mir zusätzlich dazu gewünscht hätte, wäre einfach jemanden, der ungefähr in meinem Alter ist, der ein bisschen älter ist als ich, vielleicht irgendwie ein älterer Teen, ein junger Student, einfach jemand, mit dem ich mich mehr identifizieren kann, der für mich wirklich ein richtiges Vorbild ist, der sich für mich interessiert, der auf mich zukommt, der sagt, hey Jonathan, wie geht's dir so? Wollen wir nicht mehr irgendwas zusammen machen? Dass der sich wirklich für mich interessiert und mir weiterhelfen will, dass er mich fragt, okay, wie geht's dir geistlich so? Wie kann ich dir helfen? Geht in der Schule alles gut? Und einfach auch jemanden, der mir zeigt, okay, du kannst die Welt und die Gemeinde verbinden. Du kannst erfolgreich in der Welt sein, du kannst Spaß in der Welt haben, aber du kannst trotzdem Gott als deinen Herrn haben. Und diese Personen hätte es geben können, es gab Leute, die darunter gefallen wären, aber irgendwie ist niemand auf mich zugekommen und ich hatte irgendwie Angst, weil ich war, oh nee, das sind meine großen Vorbilder, ich als kleiner Joni kann doch jetzt nicht auf den zugehen, so ich nerv den doch nur. Und deswegen, ja, hatte ich irgendwie nicht wirklich jemanden in meinem Alter, in meiner Altersklasse, mit denen ich irgendwie über meine Probleme reden konnte, der mir mit meinen Problemen helfen konnten. Und das hat mich irgendwie so, ja, ein bisschen alleine zurückgelassen, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, oh, ich bin ein bisschen alleine und hilflos mit meinem Problem, weil ich eben keiner in meiner Altersklasse hatte, der mir wirklich helfen konnte.
Dann ein bisschen später, also 2016, kam dann die nächste Generation zu den Teens. Das waren Hannah, Soraya und Hagen. Die habt ihr auch schon auf der Bühne gesehen, die haben fleißig schon gesungen heute. Und das war so ein bisschen eine neue Situation für uns, weil dann waren wir auf einmal die Älteren. Wir waren so ein bisschen so, oh, jetzt müssen wir uns um die kümmern. So. Und es war so ein bisschen so, oh, was, wie macht man das denn so? So, die sind so klein, so, wie redet man denn mit denen? So, es war so, hallo, wie machen wir, so, genau, und... Wir waren ein bisschen überfordert, wir waren so ein bisschen so, gut, warum, so, weil in unserem Kopf waren wir so, wir sind doch schon so lange bei den Teens, so eigentlich müsste uns das doch hier irgendwie so normal vorkommen, eigentlich müssten wir doch wissen, wie das hier geht. Und ich glaube, das Problem war einfach, dass wir so nie so einen älteren Teen hatten, mit dem wir so im Kontakt waren, so, dass wir nie so diese kleine Bruder-Großer-Bruder-Beziehung hatten, dass wir einfach so ein bisschen so waren, okay, wie geben wir das jetzt weiter? Genau, und das ist uns so ein bisschen aufgefallen, also später, so am Ende von 2016, als ihr schon so ein bisschen da wart. Und ich glaube, als uns das aufgefallen ist, das hat so ein kleines Feuer in uns entfacht, weil wir waren so, okay, jetzt geht's aber los, jetzt machen wir es richtig. So, und wir haben dann einfach uns überlegt, so, okay, wie machen wir das denn jetzt richtig? So, wie machen wir das denn anders? Und wir haben uns dann angefangen, wirklich mit denen zu treffen. Wir haben euch ermutigt, wir wollten Zeit mit euch verbringen. Auch mal so, also nicht immer nur bei den Teams treffen, sondern auch mal wirklich außerhalb auf die zukommen, fragen, wie geht's dir, lass mal was machen und so weiter und so fort. Und genau, wir hatten einfach das Bedürfnis, wir haben einfach das starke Bedürfnis für uns entwickelt, uns um die jüngeren Teens zu kümmern, was auch der Grund ist, warum wir eben, nachdem wir letztes Jahr Abi gemacht haben, nicht direkt zu den Studenten gewechselt sind, sondern immer noch bei den Teens sind. Genau, schlagt bitte Apostelgeschichte 3, 1 bis 11 auf. Wir machen es jetzt langsam, wir kommen langsam zu unserem ersten Punkt. Kurz zum Kontext der Bibelstelle. Letzte Woche hat Mathis Bosegin ja über die Gründung der ersten Gemeinde, also Apostelgeschichte 1 und 2, gepredigt und wie der Heilige Geist über die ersten Christen ausgeschüttet wurde. Und diese Bibelstelle findet jetzt, man weiß nicht genau wann, es steht am Anfang der Bibelstelle, steht nur ein paar Tage später oder eines Tages steht in manchen Übersetzungen auch, von daher können wir das nicht so genau zeitlich einordnen. Aber was im Grunde passiert, ist einfach, dass Petrus und Johannes zum Tempel gehen, zum Beten und genau. Das ist so der Kontext der Stelle. Die Folgen einer Heilung. Apostelgeschichte 3, 1 bis 11. Eines Tages stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Es war gegen 3 Uhr, zur Stunde des Mittagsgebets. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der vom Mutterleib angelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintraten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei erfasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganze Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen und Gott loben. Als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos vor Staunen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und das ganze Volk strömte zu ihnen hin in die sogenannte Säulenhalle Salomos. Ich glaube, dass diese Bibelstelle ein relativ allgemeines Konzept von Christentum widerspiegelt. Zum einen gibt es den Gelähmten, der, ich glaube, wir alle irgendwann mal waren. Wir waren alle irgendwann mal gelähmt. Wir hatten natürlich nicht im wörtlichen Sinne, aber ich glaube, wir hatten alle irgendwann mal etwas in unserem Leben, was uns davon zurückgehalten hat, unser Leben zum vollsten Potenzial auszuleben. Es kann alles Mögliche sein. Es kann eine Sünde sein. Es kann ein Kampf sein, mit dem man geboren wurde. Und ich glaube, wir hatten auch alle so eine Art Petrus-Figur oder eine Art Johannes-Figur in unserem Leben, die uns wirklich geholfen hat, so aus dieser Phase heraus wieder aufzustehen und wieder weiterzumachen oder auch überhaupt erst anzufangen zu laufen. Im Sommer 2016 war ich, glaube ich, auch in so einer gelähmten Phase. Ich hatte auf keinen Fall eine Depression, aber ich hatte schon sehr viele depressive Gedanken, einfach weil ich mich sehr einsam gefühlt habe. Das war auch so ein kurz bevor Hanna, Soraya und Hagen zu den Teens gewechselt waren. Also wir waren immer noch eine sehr kleine Gruppe. Und ich weiß noch, ich habe mich einfach so gefühlt, so niemand versteht mich. Und das hatte was damit zu tun, dass ich, ich weiß, das spricht die meisten Leute jetzt nicht an, aber dass ich halt einen sehr speziellen Kampf habe. Und das ist ein Kampf mit Homosexualität. Und ich weiß, in dieser Phase, damals hatte ich einfach dieses Gefühl von wegen so, keiner versteht mich. Ich glaube, weil Satan einfach sehr gut drin ist, dir so diesen Gedanken einzugeben, du bist der Einzige auf dem Planeten, der mit diesem Thema umgehen muss. Das ist natürlich Quatsch, das ist Müll. Also wie viele Homosexuelle es hier draußen gibt, das ist also unzählbar. Aber ich glaube, Satan benutzt solche Sachen so von wegen, du bist der Einzige auf dem Planeten, der mit diesem Thema umgehen muss. Egal ob in der Welt oder in der Gemeinde, du bist allein. Und diese Lüge habe ich geglaubt. Und ich hatte auch nicht wirklich einen Ansprechpartner, von daher war ich auch so ein bisschen so, okay, ich bin Christ, aber ich habe auch dieses Thema, mit dem ich umgehe, so wie justiert man das? Und dann in diesem Sommer habe ich jemanden in der Gemeinde kennengelernt, in Amerika, aber ich war da im Sommer und habe da gearbeitet für 6 Wochen und habe da Daniel kennengelernt, der auch mit diesem Thema umgeht und auch Christ ist. Und ich war zum ersten Mal, hatte ich so jemanden, der wirklich mir erklärt hat, so läuft das in der Gemeinde, das sind meine Überzeugungen, und dann hat er mir wirklich so in der Bibel gezeigt, so wie man mit diesem Thema umzugehen hat. Und darauf aufbauend habe ich dann persönlich für mich die Entscheidung getroffen, ich will das nicht ausleben, ich will mein Leben Gott widmen und genau, einen heiligen Lebenswandel in dem Sinne gehen. Und ich glaube, was mich einfach so inspiriert hat, war einfach seine Offenheit. Er war einfach so schamlos darüber, auf die beste Art und Weise. Er hat einfach darüber geredet, als wäre es das Normalste der Welt. Weil es ist ja normal, es gibt so viele Menschen. Und ich glaube, es ist einfach so ein, generell, ich glaube, diese Normalität, die er probiert hat, mir so beizubringen, hat mir einfach so gut getan. Und das bringt uns langsam zu unserem ersten Punkt. Dankeschön. Wir haben es jetzt langsam. Und unser erster Punkt ist, versuche dein persönlicher Petrus zu werden. Und was wir damit meinen ist, eigentlich was ich hier gerade probiere zu machen. Ich weiß noch, Daniel hat mir damals einfach so geholfen durch seine Offenheit, durch seine Schamlosigkeit, dass er einfach davon erzählt hat, in so einer normalen Art und Weise. Und das probiere ich gerade auch zu machen, quasi das, was ich von ihm bekommen habe, weiterzugeben. Und ich glaube, das haben wir alle. Ich glaube, wir haben alle diese Personen, die uns, bei mir war es jetzt Homosexualität, ich weiß nicht, ob es bei dir eine Depression ist oder eine Sucht oder irgend sowas in die Richtung, aber es gibt sicher eine Person in deinem Leben, die dir geholfen hat damit. Und ich will euch einfach ermutigen, probier diese Person für jemand anderes zu werden. Probier dieses Geschenk, was du bekommen hast, weiterzugeben an jemand anderen, weil Leute fühlen sich einsam, Leute fühlen sich so, als wären sie die Einzigen mit ihrem Kampf. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wirklich unsere Schwächen nutzen und sie in Stärken umwandeln, indem wir offen über sie sind und offen über sie reden und einfach andere Leute damit ermutigen. Genau, Joni wird jetzt noch erzählen von einer Person, die er gebraucht
hat. Genau, und in meinem Leben war ein so ein Petrus war Dan für mich, der aus Australien gekommen ist, um ja, meiner Schwester hinterherzureisen und sie schlussendlich zu heiraten. aber genau, es war so cool, dass er einfach nach Berlin gekommen ist. Und auch bevor er da war, hat er angefangen, sich für mich zu interessieren. Und es kann sein, dass die einzige Motivation war, okay, ich will seine Schwester daten, das ist komisch. Das ist komisch, wenn ich ihn dann nicht kenne, deswegen sollte ich ihn kennenlernen. Wenn das so war, hat er das gut gespielt, weil so ist es bei mir nicht angekommen. Aber ich hatte echt das Gefühl, er hat sich wirklich für mich interessiert. Und er war so, hey, so, wer bist du? Ich bin mal so beim Skype-Call durch das, so die Kamera durchgelaufen. Er war so, hey, bist du so Joni, der Bruder von Hanna? Und dann haben wir angefangen zu reden, obwohl er noch nicht mal in Berlin war und ich ihn vorher nie gesehen habe. Und als er dann nach Berlin gekommen ist, haben wir schon ein bisschen gekannt und er wollte immer mehr Zeit mit mir verbringen. Und er ist auf mich zugekommen, war, hey, wann hast du Zeit, wann können wir uns treffen? Wie geht's dir geistlich? Ich habe irgendwie gehört, du bist in Bibelstudien. Wie weit bist du da? Wie kann ich dir helfen? Und das hat mir einfach so geholfen zu sehen, da ist jemand, der ist älter als ich, aber noch in so dem Bereich, wo ich bin. Oh, die sind also, wenn wir jetzt mal so ganz, ganz fies sagen, bei allem, was wir jetzt sagen, ist alt oder älter, ist Ü30. Es tut uns leid, ist so. genau, aber dass wir so sagen, er war noch da drunter. Und dass ich das Gefühl hatte, okay, er ist diese junge Person, die sich für mich interessiert. Und auch er hatte Erfolge in der Schule, im Sport. Und er war ein großer Sportler. Und zu sehen, okay, er kann irgendwie erfolgreich da im Sport sein, aber er kann trotzdem Gott als seinen Herrn haben. Und es hat mich einfach so inspiriert, dass diese Person auf mich zugekommen ist. Dass es so eine Person war, die hätte ich gebraucht und die hatte ich dann. Und er hat mich auch herausgefordert, dass er mir so den Tritt in den Hintern gegeben hat, dass ich mich habe taufen lassen. Und ich bin einfach so dankbar dafür. Und das ist, was ich probiere jetzt zu werden. Dass ich sage, okay, ich will diese Person sein, die auf die Jüngeren zugeht, die auf die Teens zugeht und sagen, hey Hagen, wann hast du Zeit? Haben wir Bock, was zu machen? Wollen wir mal zusammen zocken oder so? Dass wir einfach diese Beziehung aufbauen können und dass wir uns wirklich für die anderen Personen interessieren und dass die Älteren die sind, die den ersten Schritt machen, weil... Ich weiß noch, als ich in der Situation war, ich habe es vorhin erzählt, so, ich hatte meine Idole und ich war, oh, mit denen will ich Zeit verbringen, aber ich hatte Angst, auf die zuzugehen, weil ich war, die sind da so weit oben, so von mir aus gesehen, ich bin der kleine Joni, so, ich nerv die nur, so, wir haben Angst, aber wenn die auf mich zukommen oder wenn die auf euch zukommen, es so ermutigen und die werden sofort sagen, ja, ich will mich auf jeden Fall mit dir treffen und die werden sich im Nachhinein daran erinnern und sie werden sagen, oh, ich weiß noch, das eine Mal, als Person XY auf mich zugekommen ist, das hat mich so ermutigt. Und genau das ist, was ich probiere jetzt zu machen. Deswegen auch in den Teams zu bleiben, Beziehungen mit ihnen aufzubauen und einfach auch zu probieren, so eine kleine Brücke aufzubauen zwischen den Teams und den Teamleitern, dass wir so ein bisschen sehen können, okay, ich kann so ein bisschen die Position von beiden verstehen. Ich weiß noch, wie es für mich war in der Teamgruppe, was ich für Bedürfnisse hatte und ich weiß, dass die Teamleiter diese Bedürfnisse stillen wollen und dass wir ein bisschen kommunizieren können. Okay, wie kann das aussehen? Und einfach probieren, ja, so eine Brücke zu bilden dazwischen. Und das ist so eine Sache, die ich probiere halt jetzt auszuleben.
Eine weitere Brücke, die wir jetzt schlagen wollen, ist die Brücke von den richtigen Teens zu euch. Wir dachten also, was ist ein Teen-Gottesdienst, wenn die Teens nicht wirklich alles machen? Von daher bitten wir jetzt die Teens, wir hatten vier von den Teens gefragt, Teil der Predigt zu sein. Und die werden euch mitteilen, ich glaube ein paar... Wir lassen uns überraschen. Also auf jeden Fall, wir haben Ihnen zwei Fragen vorgegeben. Was ist eine Sache, die du an der Gemeinde schätzt und was ist eine Sache, die du von der Gemeinde brauchst? Ich glaube, manche haben nur eine von den beiden Fragen. Ja, wir lassen uns überraschen. Jedenfalls, das sind die beiden Fragen, die Sie jetzt beantworten werden.
Hallo. Genau, also was ich total hier an der Gemeinde schätze, ist diese Offenheit. Also ich bin ja noch nicht so lange hier in der Gemeinde, erst so seit ein paar Monaten. Davor war ich in einer anderen Gemeinde. Genau, aber ich wurde einfach total herzlich begrüßt und empfangen und irgendwie, ich hatte so das Gefühl, dass sich irgendwie so jeder freut, dass so jemand Neues da ist und so. Und ja, es war einfach ein total schönes Gefühl, dass ich einfach so von allen so herzlich begrüßt wurde. Genau, und dann wurde mir auch so direkt angeboten, so in der Bibel zu studieren, was ich auch richtig cool finde. Genau. Und ja, ich finde einfach so diese Bereitschaft richtig toll, so dass ja auch so die älteren Leute so bereit sind, so mit den jüngeren Leuten so in der Bibel einfach zu lesen und sich auszutauschen und ja, auch einfach, dass sie dann auch so total ehrlich waren und irgendwie auch so, keine Ahnung, so offen über ihre Probleme geredet haben und ja, einfach auch so, ja, offen über ihre Schwächen geredet haben und einfach, keine Ahnung, das hat mich irgendwie auch so ermutigt, auch so über meine Schwächen zu reden und ja, das fand ich auch richtig, richtig toll einfach. Genau, und da bin ich auch schon beim Punkt Ermutigung. Bei mir war es nämlich auch so, dass ich freitags nie Zeit hatte bei den Teen-Andachten, weil ich da tanzen hatte und genau, dann bin ich da halt nie hingekommen, aber dann hat mich halt Justine ermutigt und sozusagen auch so ermahnt, dass ich auch so dann freitags hinkommen soll und da musste ich auch so direkt an eine Bibelstelle denken, auf die wir auch so in den Studien gestoßen sind. Das ist Hebräer 10, Vers 25. Da steht, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nah ist, an dem der Herr kommt. Genau, also mein Fazit ist, dass ich einfach so diese Offenheit und Herzlichkeit brauche, aber auch diese Ermutigung, diesen Tritt sozusagen, Genau, und ja, also ich hoffe einfach auch so, dass es so in Zukunft so bleibt.
Jetzt bin ich dran. Was ich an der Gemeinde schätze, ist die Brüderlichkeit und die Vertiefung von Freundschaften außerhalb von geistlichen oder mit geistlichen Events zusammenhängenden Treffen. Das hat mich als erstes wirklich sehr inspiriert, als ich es bei meinem Vater gesehen habe. Da haben Leute gefragt, hey, ich habe da einen Baum im Garten stehen, können wir den fällen oder so, was weiß ich. Da konnte man jede Sache fragen und die haben sich immer getroffen. Wir hatten neulich irgendwas mit dem Haus war kaputt und dann ist der Oliver gekommen. Nicht du, sondern der andere. Osthöfer, Oliver Osthöfer. Und dann haben die das zusammen halt repariert und danach schön gegrillt und man hat richtig gemerkt, wie sich diese Freundschaft vertieft hat. Und ich versuche das auch, also wenn Juni da hinten allein beim Mischpult sitzt, dann gehen wir halt dahin und dann unterhalten wir uns, bevor es anfängt und dann der Nachteil ist, wenn jemand sagt, danke an die Mischleute, dann sitze ich da immer so und verstecke mich so ein bisschen, aber das ist ja nicht so schlimm. Was ich mir allerdings von der Gemeinde wünsche, ist, dass bei Gesprächen mit Leuten, die ich führe, kommt oft die Frage hervor, ob ich getauft bin oder ob ich in der Bibel studiere. Und ich studiere noch nicht in der Bibel und ich bin auch noch nicht getauft. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Entscheidung, die man im Leben entscheiden muss. Und immer wenn ich dann sage nein, dann gibt es viele Leute, die haben da Verständnis für und die dann reden wir halt weiter, aber dann gibt es oft auch so den Moment, wo sie dann irgendwie die Schultern hängen lassen und es so rüberkommt, als ob das ganze Gespräch nur auf diese Frage hinausgelaufen ist. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen komisch, dann fühle ich mich nicht direkt ausgeschlossen, aber es ist immer ein bisschen unangenehm. Deswegen wünsche ich mir einfach mehr Geduld und mehr Vertrauen in mich, dass ich selber wirklich genau weiß, wann ich diese Entscheidung entscheiden will.
Also ich habe nur einen Punkt zu sagen, nämlich einfach, was ich wirklich gemerkt habe schon immer, nämlich sind es die Beziehungen in der Gemeinde, jetzt so Freundschaften gesehen, zum Beispiel mit Karl. Karl und ich waren so ziemlich schon seit der Kindheit, wir waren immer beste Freunde, wir haben uns jeden Sonntag nach der Kirche haben wir irgendwas zusammen gemacht und so, und es hat bis jetzt gehalten und ich finde es einfach der Wahnsinn, weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Kindergarten, ich habe zu niemandem mehr Kontakt, den ich im Kindergarten gekannt habe. Ich, alte Grundschule sogar, das ist erst 2 Jahre her oder so, zu denen habe ich jetzt auch nicht so viel Kontakt. Aber das Gute ist einfach die Gemeinde, man hat Freundschaften und die bleiben für immer. Und ich weiß wirklich, wenn ich jetzt, ich kenne euch alle und ich weiß, ich werde euch immer kennen und ich werde euch alle nie vergessen, weil es ist einfach die Gemeinde, es ist die Familie, man sieht sich jede Woche und man kennt sich auch einfach und ich finde es einfach so wahnsinnig toll, dass man einfach so wirklich jeden kennt und man weiß auch in dem Gedanken so, okay, ich werde den auch immer kennen, ich kann immer auf den zukommen und ja, ich finde es einfach total schön.
Ein weiterer Aspekt von Beziehungen. Was ich cool finde, ist, dass wir in der Gemeinde Beziehungen haben, die außerhalb von der eigenen Altersgruppe sind. Gutes Beispiel ist Marion. Marion hat bei uns ziemlich lange gewohnt. Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an die Zeit, ehrlich gesagt. Aber was ich noch weiß, ist, dass wir die ganze Zeit gezankt haben. Also ohne Spaß, es ging gar nicht. aber jetzt geht's und eigentlich geht's nicht nur, sondern ich genieße es richtig. Eine andere Person ist Liz. Sie ist so ein bisschen meine Jüngerschaftspartnerin und jedes Mal, wenn ich in der Schule erzähle, dass ich mich mit ihr getroffen habe und so, dass sie halt älter als ich ist oder halt nicht so 15 wie ich oder so um den Dreh, plus minus, dann ist es immer so ein Riesending. Und ich glaube, warum das für die Welt so ein Riesending ist, ist, dass es in der Welt, oder dass die Leute einfach keine Verletzlichkeit wirklich kennen in den Beziehungen. Und ich glaube, Verletzlichkeit ist was Vertrauen schafft und Vertrauen ist, was Beziehungen ziemlich tief macht. Und deshalb glaube ich, verletzlich machen ist für jeden immer so eine ziemliche Überwindung und daran kann man, glaube ich, immer wachsen. Aber ich glaube, es ist ziemlich wichtig, vor allem auch für mich, weil ich dann nicht die Einzige bin, die ihren ganzen Dreck in die Beziehung mitbringt. Genau. Das war's eigentlich schon.
Sehr cool. Naja, vielen Dank an euch. Das von euch zu hören ist wirklich, wirklich voll cool. Und ich denke, ich habe vorhin auch schon kurz erwähnt, ich denke, die Älteren sind immer ein Vorbild für die Jüngeren. Und wir schauen zu euch auf, weil wir einfach viel, viel von euch zu lernen haben. Aber wie wir gerade eben gesehen haben, die Jungen haben anscheinend auch was zu geben. Die haben auch Geschichten zu erzählen. Sie haben auch Talente, von denen sie ja einfach geben können und von denen sich auch alle, so die Jungen und die Alten, einfach eine Scheibe abschneiden können und auch davon lernen können. Und genau das ist so ein bisschen das, worum es jetzt im zweiten Block gehen soll. Und zwar, Sebastian hat gerade davon erzählt, wie Petrus und Johannes den Gelähmten geheilt haben. Dann hat Aaron im Abendmahl ja erzählt, wie sie dann danach diese Rede in dem Tempelhof gehalten haben. Und genau, dann gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Halt nach dieser Rede, am Anfang des Kapitels 4, in der Apostelgeschichte sind wir jetzt, da wurden sie halt festgenommen, weil sie über Jesus gepredigt haben und zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Wurden festgenommen, wurden einen Tag in das Gefängnis geworfen und am nächsten Tag mussten sie sich dann vor dem Hohen Rat rechtfertigen und sagen, warum sie das gemacht haben. Und genau, da können wir jetzt lesen in Vers 13, also Apostelgeschichte 4, Vers 13. Ist gerade die Situation, genau, also sie waren vor dem Hohen Rat, haben gerade ausgesagt und der Hohe Rat zieht sich zurück und berät gerade ein bisschen darüber, was haben sie gesagt und tauschen sich ein bisschen aus, was sie denken. Also genau, wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, macht einen großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Ich denke, das ist ein Beispiel dafür, dass junge und ungebildete Leute auch ein Vorbild sein können und auch viel zu geben haben können. Wir wissen, dass sie jünger waren, weil als Jesus sie losgeschickt hat, waren sie ungefähr 20, Mitte 20. Und Jesus hat offensichtlich auch den Jüngeren vertraut und ihnen Verantwortung übergeben. Und ich denke, ein weiteres gutes Beispiel aus der Bibel, auf das ich jetzt ein bisschen mehr eingehen werde, ist das von Timotheus. Denn Paulus hat einige seiner Briefe an die Gemeinde in Ephesus an Timotheus geschickt. Das können wir am ersten Timotheusbrief lesen, am Anfang. Paulus kannte aber die Ältesten in der Gemeinde sehr gut, aber er hat sich trotzdem irgendwie entschieden, die Briefe an Timotheus zu schicken, der irgendwie damals im so jugendlichen Alter war, zumindest laut bibelpraxis.de. Und ich habe mich, als ich das gelesen habe, ich habe mich gefragt, warum macht er das? Warum schickt er das an irgendwie so einen Teenager, wenn er irgendwelche reifen Leute kennt, die die Gemeinde leiten? Ich kann es natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke, ein Grund, warum er das gemacht hat, ist, damit Timotheus sich weiterentwickeln kann. Ihm einfach Verantwortung zu übergeben, dass Timotheus lernt, okay, wie kann ich mit dieser Verantwortung umgehen und dass er wachsen kann. Und ich denke, ein Grund oder einige Aufgaben, von die der machen sollte, können wir in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2 lesen. Also ihr könnt schon mal dazu aufschlagen, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2. Und da geht es darum, dass Paulus eben Timotheus schreibt, okay, das sind ein paar Aufgaben, die du in der Gemeinde machen sollst, nicht unbedingt, worauf du sie ansprechen sollst, aber eher, okay, das sind Aufgaben, die ich möchte, die du jetzt in der Gemeinde übernimmst, das sind Sachen, die sollst du in der Gemeinde machen. Also genau, 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Predige das Wort, stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Das sind keine Kleinigkeiten, von denen hier die Rede ist. Es ist die Rede von drohen, ermahnen, lernen und noch ein, zwei andere Sachen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn die Teens hier vorne stehen würden und es machen würden, so wie wir gerade eben hier zu euch predigen? Also für mich wäre das mega komisch, wenn ich sitzen würde und dann steht da irgendwie mein total Junges vorne und erzählt mir, wie ich mein Leben zu leben haben soll, der jünger als ich ist, denke ich, du hast keine Ahnung von deinem Leben, geh mal weg. Aber irgendwie in der Gemeinde war das möglich und es war irgendwie auch in gewissen Rahmen normal. Und ich habe mich gefragt, wie ist es möglich, dass es irgendwie für mich so komisch wäre, aber dass es bei denen einfach stattgefunden hat. Und ich denke, ein Grund, den wir finden können, steht in der Apostelgeschichte 4 in den Versen 32 bis 35. Und zwar da ist die Rede von der Gemeinschaft, von den ersten Christen. Also die Stelle lesen wir gleich zusammen. Also ihr könnt schon mal aufschlagen zur Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 35. Genau, und es geht dann nochmal die Geschichte dazu. Also sie waren ja vom Hohen Rat, dann haben sie sich beraten, das haben wir ja gelesen. Und danach wurden sie freigelassen, aber es wurde ihnen gedroht, okay, ihr dürft nicht nochmal über Jesus reden, sonst nehmen wir euch wieder gefangen. Und Und danach sind sie halt freigelassen worden, sind zurück zur Gemeinde gegangen und haben dann mit denen zusammen gebetet. Und haben darüber gebetet und jetzt kommen wir halt da an, wo diese Gemeinschaft von diesen Christen, von der Gemeinde beschrieben wird. Also die Verse 32 bis 35. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendwas von dem, was ihm gehörte, als ein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Und es gab auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Und zwar, hier ist die Rede von den ersten Christen, wie die zusammengelebt haben. Aber ich denke, die Gemeinde in Ephesus war einfach sehr ähnlich zu dieser Gemeinschaft. Und eine Sache, die mir sofort ins Auge gefallen ist, als ich das gelesen habe, war einfach zu sehen, was für eine Gemeinschaft sie hatten. Sie haben alles miteinander geteilt, sogar ihr Geld. Keiner hat gesagt, nee, das ist mein Geld, davon kannst du nichts haben. Oder nee, ich leihe dir kein Geld, du schuldest mir noch irgendwie gut 5 Euro, damals waren es keine Euro, aber du schuldest mir noch Geld. Sondern sie waren eine Familie und haben alles miteinander geteilt. Und der Besitz war der Besitz der Gemeinschaft und nicht dem von einem einzelnen Personen. Und sie haben die anderen Geschwister über sich selber gestellt und haben gesagt, okay, wenn du das brauchst, ich habe das Geld, ich kann es dir geben. Und haben sich selber irgendwie erniedrigt und die Geschwister über sich gestellt. Und ich denke, diese familiäre Atmosphäre hat es einfach möglich gemacht, dass sie so jemand Junges vorne stehen kann, weil es einfach eine Familie war, so wie wir eine Familie sind. Es ist möglich, dass dann jemand Junges vorne steht, weil sie alle einander vertrauen und respektieren. Und eine weitere Eigenschaft, die sehr besonders ist, finden wir in Vers 33, den wir gerade eben schon gelesen haben. Ich lese sie nochmal vor. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Sie erlebten Gottes Gnade in vollem Maß. Ich denke, sie waren erfüllt von dieser Gnade und es hat sie auch motiviert, untereinander Gnade zu haben, einander zu vergeben, Fehler zuzulassen. Dass wenn jemand irgendwie das nicht perfekt macht, wenn vielleicht Timotheus irgendwann mal ein bisschen sehr harsch mit den Leuten geredet hat und Leute verletzt hat, dass sie gesagt haben, nee, okay, ich habe Gnade mit dir, ich vergebe dir, weil Gott Gnade mit mir hat. Und wenn wir uns jetzt wieder die Gemeinde angucken, die im Timotheusbrief erwähnt wird, war natürlich eine Kernvoraussetzung noch, dass Paulus und die Gemeinde Timotheus Vertrauen geschenkt haben. Dass sie gesagt haben, hey, wir haben dich lange in deinem Wandel gesehen, wir vertrauen dir, dass du das kannst. Wir vertrauen dir, dass du nur das Beste für unsere Gemeinde willst. Und wir vertrauen dir, dass du das gut schaffst. Und in dem Zuge haben sie ihn auch einfach mal machen lassen. So, er hat die Briefe bekommen und so, Paulus konnte nicht kontrollieren, okay, was macht er jetzt? Macht er das gut oder nicht? Er hat ihm einfach vertraut und meinte, okay, mach. So, du weißt genug, mach einfach. Und genau, da frage ich mich auch, wie sieht es mit diesen Eigenschaften bei uns in der Gemeinde aus? Wie steht es bei uns damit? So könnten wir uns das vorstellen. Und ich persönlich denke, wir sollten den Jüngeren vertrauen und jetzt mehr Verantwortung geben. Denn irgendwann muss die neue Generation die Aufgaben in der Gemeinde übernehmen, die jetzt die Älteren machen. Und wenn die Jüngeren erst damit anfangen, wenn die Älteren das nicht mehr können, dann ist es zu spät. Weil wir haben keinen mehr, der uns zeigen kann, wie es geht. Und ich denke, es ist schon sehr deutlich, aber ein schönes Bild dafür ist natürlich noch die Übergabe von einem Staffelstab. Ich denke, ihr kennt es alle. So, die Übergabe von einem Staffelstab bei einem Lauf. Der erste Läufer kommt angelaufen. Er rennt und rennt und er sieht den zweiten. Und der zweite guckt nach hinten und ist so, oh, okay, der nächste kommt, ich fange an zu laufen. Und während beide rennen, wird der Stab übergeben. Es ist nicht irgendwie so, dass der erste angelaufen kommt, bleibt stehen, gibt ihm den Staffelstab, der zweite nimmt ihn und fängt dann an zu laufen. Sondern es ist ein flüssiger Übergang. Und das ist doch, was wir anstreben wollen. Wir wollen eine gute Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt. Wir wollen euch irgendwie nicht verdrängen und sagen, oh, ihr habt jetzt ausgedient, wir sind dran, wir machen jetzt unser Ding. Sondern was wir anstreben wollen, ist doch, dass die ältere Generation den Jüngeren zeigt, wie man predigt oder wie man Lieder leitet und uns dann die Möglichkeit gibt, es auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln. Und ja, wir wollen jetzt beide noch eine Geschichte erzählen, wie das bei uns zum Beispiel hier ausgesehen hat.
Genau, also ich stehe ab und zu jetzt hier mal vorne und singe. Das war nicht immer der Fall. Ich habe damit circa angefangen vor 2 Jahren. Und wie das hier in der Gemeinde läuft, ist, dass man erstmal immer nur zu den Proben geht. Also die sind immer von 10 bis 11 vor dem Gottesdienst. Und da geht man dann hin und dann probt man da und dann singt man aber nicht selber vorne. Und Florian Metz hat mich da immer hingeschleppt und hat mir so die Tenorstimmen beigebracht. Und ich weiß noch, einen Sonntag bin ich ganz brav mit meinen Notenblättern zur Probe gekommen und es war alles super und wir haben geprobt. Und dann am Ende der Probe kam Florian auf mich zu und hat mir gesagt, ja, ich habe gerade mit der Technik gesprochen, du singst heute vorne. Und ich war dezent überfordert. Ich stand halt dann vorne, also ein Mikrofon weiter da und ja, ich habe dann halt so Mundbewegungen gemacht, aber alle kamen danach auf mich zu und haben mir gesagt, das war ganz toll, von daher, nee, aber ich glaube, das war einfach besonders, einfach so, weißt du, es war nicht perfekt, hat nicht geklappt, aber gut, ich habe es probiert und jetzt mittlerweile ist es hoffentlich ein bisschen besser geworden, aber so dieses Learning by Doing ist, glaube ich, was ich sehr schätze hier in der Gemeinde.
Nee, genau, ich glaube, an dem Sonntag hatte ich nicht die Technik, aber ich erinnere mich noch gut, wie ich bei der Technik angefangen habe. Und zwar am Anfang, wie Sebi erzählt, als er beim Singen, ich habe natürlich keinen Plan von dem, was ich mache. Es sind so viele Kabel und irgendwie Signale und viele Drehknöpfe und ich weiß gar nicht, wie irgendwas funktioniert. Und deswegen am Anfang habe ich es natürlich mit Leuten zusammen gemacht, die das schon lange gemacht haben. So, ich glaube, damals waren das Jakob, Ulf und Christian. Und die haben dann immer, also es gibt immer Sonntagsmatte, einer die Technik und ich bin einfach zu denen mitgekommen und wir sind eine Stunde früher hier gewesen, haben das alles aufgebaut und sie haben mir erzählt, das geht so, das Kabel geht da rein und mir beigebracht, wie das alles funktioniert, damit ich mehr lernen kann und es irgendwann selber machen kann. Und ja, nach einer Weile, nach einigen Monaten war es dann so weit, dass ich das erste Mal hinten alleine am Muschbild sitzen konnte. Und genau, Jakob hatte an dem Sonntag Technik, ich weiß es noch alles genau, er hatte an dem Sonntag Technik, aber es ging ihm nicht so gut, er war ein bisschen krank und meinte, okay, ich muss nach Hause gehen, ich habe das alles aufgebaut, setz dich ans Mischpult, du schaffst das. Und er hat mir Vertrauen geschenkt, er hat mir vertraut, dass ich in den letzten Monaten genug gelernt habe, dass ich die Aufgabe jetzt übernehmen kann und dass ich das schaffe. Und ich saß hinten, wir hatten einen Gastredner da, stand relativ weit vom Mikrofon weg, was habe ich gemacht? Grauenhaften Job. Ich mache das Mikrofon immer lauter, bis es irgendwann an den Punkt kommt, dass ein Feedback entsteht. Also es ist so ein ganz, ganz heller, greller Ton, den man eigentlich immer vermeiden will. Und das ist mir halt passiert, weil ich einfach das Mikrofon immer lauter gemacht habe, weil er halt so weit weg war. Und dadurch habe ich gelernt, okay, ich darf das Mikrofon nicht so laut machen, weil sonst entsteht dieses Feedback. Und durch diesen Fehler konnte ich lernen. Und auch nach dem Gottesdienst ist irgendwie keiner auf mich zugekommen und meinte, ey Joni, du hast übel einen schlechten Job gemacht. So, was war das? Was machst du beim Technikteam? Was soll das? Sondern ihr wusstet, ich bin am Lernen. Ich bin noch nicht so gut. Ich bin dabei, das zu lernen und dazu gehört es, Fehler zu machen. Und ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, Fehler zu machen und ich hatte Gnade mit mir, weil ich eben noch nicht so gut bin. Aber dadurch, dass ich diese Fehler machen durfte und gemacht habe, konnte ich lernen, okay, was muss ich machen, damit es nicht mehr passiert? Und konnte weiter lernen und noch mehr mit ihnen zusammen machen, dass ich schlussendlich das jetzt schaffe, das vorne aufzubauen und hinten am Mischpult zu sitzen und dass fast nie irgendwie ein Feedback passiert oder so und dass man immer besser wird. Und was ich allgemein eigentlich damit sagen will und auch wie mit den beiden Geschichten, ist einfach, natürlich machen wir am Anfang Fehler. Und wir werden in den Bereichen nicht so gut sein wie Geschwister, die das seit Jahren machen und da natürlich dann besser drin sind als wir. Aber was wir uns wünschen würden, ist, wenn ihr einfach Geduld mit uns habt und uns erlaubt, Fehler zu machen, so wie es in diesen Geschichten der Fall war, dann gebt ihr uns die Möglichkeit zu wachsen und besser zu werden, dass wir schlussendlich die Aufgaben auch alleine, eigenständig und gut bewerkstelligen können. Und ich denke, das ist, was wir doch anstreben wollen.
Genau, dann wollen wir noch abschließend ganz kurz mit den Teens reden und der jüngeren Generation allgemein, weil es ist so wichtig, dass ihr die Verantwortung übernehmt. Ihr könnt nicht erwarten, dass Leute auf euch zukommen und euch das anbieten. Ihr müsst gestalten, das ist eure Gemeinde, ihr müsst organisieren, ihr müsst wirklich die Zügel in die Hand nehmen und einfach machen. So, und seid verrückt, macht Fehler, holt euch Rat, aber trotzdem, so, habt Spaß, weißt du, es ist eure Gemeinde, seid kreativ und ihr seid jung, so, habt Spaß damit, organisiert Partys, so, macht das alles. Aber es ist wirklich so wichtig, dass ihr macht, ihr müsst einfach gestalten und wirklich die Zügel in die Hand nehmen und nicht auf der Seitenbank sitzen und euch beschweren drüber, dass, die alte Generation macht das ja voll schlecht, sondern macht, so, nehmt die Zügel in die Hand und organisiert und übernehmt Verantwortung.
Genau, sodass wenn wir eines Tages wieder hier beide stehen sollten und nicht wie jetzt junge, attraktive Teenleiter sind, sondern uns irgendwie vorstellen als Sebastian Reinhold Buck, der seit 10 Jahren deutscher Botschafter in New York ist, oder Jonathan Brandt, der seit langem in einer großen Technikfirma als Softwareentwickler arbeitet, dann sollten wir doch wissen, wie man eine klar strukturierte Predigt hält, ohne Versprecher. Nicht so wie heute. Aber das schaffen wir nur mit euch zusammen. Amen. Gott sei die Ehre. Sehr cool.